Ihr Lieben, ich möchte heute im Anschluss an meine letzten beiden Predigten etwas fortsetzen. Da ging es um die Treue Gottes am Beispiel Israels, am Beispiel der Erwählung Israels. Und ich möchte heute einmal, das ist nicht eine klassische Predigt heute, sondern möchte gerne aufgrund der Situation, in der wir heute stehen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, einige Dinge sagen, von denen ich meine, dass sie wichtig sind, dass wir diese Hintergründe hinter diesen Dingen besser verstehen und aus einer geistlichen Sichtweise hier beurteilen können. Ich möchte versuchen, da einige Dinge zu sagen. Ich weiß natürlich, dass viele unter uns ja da sehr, sehr schon mittendrin sind in dem Erkennen von Dingen, dem Wahrnehmen von Dingen aus biblischer Sicht. Und trotzdem ist es ganz gut, immer wieder einmal Dinge aufzufrischen und vor Augen zu führen, auch wenn sie bekannt sind. Aber vielleicht ist das eine oder andere noch nicht so auch in unserem Herzen durchgedrungen. Ich möchte gerne etwas über diesen Hintergrund, diese geistlichen Hintergründe des Nahostkonfliktes, der ja jetzt wieder so kulminiert ist, versuchen deutlich zu machen aus der biblischen Sicht her. Und das passt eben sehr gut zu dem Thema der letzten beiden Sonntage, weil da ging es einerseits um die Erwählung Israels und andererseits um die Treue Gottes. Und wenn man diesen ganzen Konflikt, der jetzt ja nur kulminiert, den es ja schon seit vielen Jahrzehnten gibt, wenn man den Hintergrund dieses Konflikts irgendwie erfassen möchte, dann wird man sehen, geistlich gesehen, und das ist ja eine geistliche Sache, ein geistlicher Konflikt, dass hinter diesem ganzen Konflikt ein Thema steht. Und dieses Thema ist die Erwählung Israels. Im Grunde genommen ist der ganze Konflikt nicht ein ethnischer Konflikt, nicht ein Konflikt, wo es darum geht, wie man das Land irgendwie aufteilen kann, wie diese Gruppierungen hier zusammenwohnen können und so weiter, sondern es ist ein geistlicher Konflikt, ein religiöser Konflikt. Und darum wird natürlich auch nur auf eine religiöse Weise, geistliche Weise dieser Konflikt auch gelöst werden können, denn anders ist er nicht lösbar. Ihr Lieben, es hat alles zu tun, und das spitzt sich eben dort zu, es hat alles zu tun mit der Erwählung Israels. Ich habe es immer wieder versucht deutlich zu machen mit diesem Begriff: Der ganze Nahostkonflikt ist ein Kampf um die Erwählung. Lass mich das noch einmal versuchen, ein bisschen deutlich zu machen. Und zwar, es geht um die Erwählung Israels. Ihr wisst, dass Gott hat dieses Volk erwählt. Er hat es erwählt zu einem Ziel, zu einem Zweck, mit einer Absicht. Und diese Absicht ist entscheidend. Er hat es erwählt, um sich durch dieses Volk der ganzen Welt bekannt zu machen. Das heißt, er hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen und eine Geschichte eingegangen, um innerhalb dieser Geschichte zu zeigen, allen Nationen dieser Welt, wer er ist. An dem Verhalten Gottes an Israel soll die Welt erkennen, wer Gott ist. Nicht nur der Gott Israel, sondern der Gott des gesamten Universums, der einzige Gott. Und nicht nur hat Gott in diesem Volk und durch dieses Volk sich offenbart, also sein Wesen, sondern auch das, was er zum Heil der ganzen Menschheit gemacht hat und machen will. Das heißt, Israel ist ein Instrument in der Hand Gottes, durch das Gott seine Heilsabsichten, sein Heilswerk in dieser Welt voranbringt. Alles, was Gott zum Heil der ganzen Menschheit getan hat und noch tun wird, das ist noch nicht zu Ende. Das hat alles mit dem Volk Israel zu tun, mit der Erwählung Israels. Und diese Erwählung deutlich zu machen, diese Erwählung zu erfassen, muss man verschiedene Dinge verstehen. Das erste, diese Erwählung ist ein souveräner Akt Gottes. Das heißt, die Erwählung Israels ist nicht übertragbar. Versteht ihr? Ist nicht übertragbar. Es ist ein souveräner Akt Gottes, der ja dieses Volk nicht als vorhandenes Volk irgendwann einmal auserwählt hat, sondern dieses Volk ja von Beginn an geschaffen hat, mit einer Person begonnen, mit Abraham. Und aus ihm heraus hat er dann ein großes Volk gemacht. Das heißt, von Anfang an war es eine Initiative, die Gott ergriffen hat. Das war nicht eine Wahl Israels, sondern es war eine Wahl Gottes. Souveräner Akt Gottes. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir verstehen, da hat Gott eine Entscheidung getroffen. Mit diesem Volk lasse ich mich ein, um mit diesem Volk mich bekannt zu machen und mein Heil in diese Welt hineinzugeben. Deswegen ist die Berufung Israels, ein Zeuge Gottes in dieser Welt zu sein. Durch Israel bezeugt sich Gott und sein Heil. Deswegen ist Israel berufen, ein Segen für die Welt zu sein, nicht ein Fluch. So wie die Welt Israel sieht. Die Welt sagt, wenn wir doch Israel nicht hätten, dann ging es sehr friedlich zu. Von Gottes Seite her steht Gott immer noch zu diesem Volk und sagt, es ist geschaffen von mir, um ein Segen in diese Welt zu bringen. Den Segen des lebendigen Gottes. Gott, Israel ist berufen zu einer heiligen königlichen Priesterschaft. Wie es im Alten Testament öfters heißt. Priesterschaft heißt eben, dass hier jemand sozusagen vor Gott die Völker vertritt und Israel vertritt vor Gott die Völker und Israel vertritt vor den Völkern Gott. Das ist so ein beidseitiges Geschehen. Das ist eigentlich der Sinn der Berufung. Dann ist es wichtig, dass diese Berufung und diese Wahl, die Gott getroffen hat, ist eine ewige Wahl. Ich habe das auch vor 3 Wochen versucht deutlich zu machen. Es ist nicht eine Wahl, die irgendwo unterbrochen wird, die nicht aufgehoben wird. Sie ist unwiderruflich. Er hat es für ewige Zeit, für diese ganze irdische Zeit, hat er dieses Volk berufen, eben dieser Zeuge Gottes zu sein. Und ich habe ja auch vor 3 Wochen betont, nicht einmal die Untreue Israels kann dazu führen, dass Gott seine Treue diesem Volk aufhebt und dass Gott nun sagt, so, jetzt seid ihr nicht mehr mein auserwähltes Volk, jetzt übertrage ich das auf ein anderes Volk. Gott hat mit einem Eid geschworen, den Vätern Israels, Abraham, Isaak und Jakob und so weiter und auch dem David, dass er seinen Bund mit Israel, seine Erwählung nie aufhebt, nie aufhebt. Auch nicht dann, wenn das Volk Israel untreu ist. Darüber habe ich ja auch viel gesprochen. Das heißt, Israel ist für Gott ein Instrument für die ganze Welt, selbst wenn Israel für ihren eigenen Gott blind ist und taub ist. Es ist immer diese Stelle, die mich bewegt im Alten Testament, das Jesaja 43, wo Gott sozusagen, wo der Jesaja ein Weltgericht sieht und alle Völker erscheinen und Gott ruft sie und sagt, ja, wer kann denn jetzt mein Zeuge sein in dieser Welt? Und niemand konnte ein Zeuge sein. Und dann sagt Gott so in diesem Weltgericht zu Israel, ihr, mein taubes und mein blindes Volk, ihr sollt meine Zeugen sein. Versteht ihr? Obwohl Israel selbst nicht versteht manchmal, wozu es geschaffen wurde und was mit ihm geschieht, Gott hat seine Erwählung mit einem bestimmten Zweck, nämlich zum Segen für die ganze Welt, die hat er sozusagen nie aufgehoben. Und darum, das ist jetzt die Kehrseite der ganzen Sache, hat der Feind Gottes, der Satan, einen unglaublichen Hass auf Israel. Weil Israel ist der Zeuge Gottes vor der Welt. Wenn es dem Satan gelingt, dieses Volk zu attackieren, ja vielleicht sogar auszuschalten, dann könnte Satan die Absichten Gottes mit dieser Welt empfindlich stören und zunichte machen. Dann könnte Satan Gott zu einem Lügner machen, der seine Verheißungen für die ganze Welt nicht einhält. Deswegen ist die gesamte Attacke des Feindes von Anfang an immer auf dieses Volk gerichtet, in dem Sinne, dass entweder zwei Dinge passieren, dass es schafft, dass dieses Volk ausradiert wird, ausgelöscht wird, oder auf die Art und Weise, dass dieses Volk seiner Berufung enterbt wird. Dass es sozusagen gelingt, dass andere diese Berufung nehmen und Israel sozusagen der Verurteilung Gottes übergeben und andere den Anspruch heben, wir sind das auserwählte Volk. Das ist eine der vornehmsten Taktiken, weil so kann man auch Israel, das ist die Taktik des Feindes, versuchen auszulöschen. Und ihr wisst, ihr Lieben, was geschehen ist. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, als dann das Evangelium durch die gläubig gewordenen Juden in die Heidenwelt kam, dann ist gleich 20, 30, 40 Jahre später eine Theologie in der Christenheit entstanden unter den Heidenvölkern, also den Christen aus den Nationen, die sich ganz stark gegen die Erwählung Israels ausgesprochen hat. Und ich werde es nie aufhören zu sagen, dieses Geschehen, dass die Christen aus den Nationen angefangen haben, Israel zu enterben, also ihnen die Erwählung streitig zu machen, das bezeichne ich als das Meisterstück des Satans in der Geschichte der Welt. Ausgerechnet die Christen hat Satan benutzt, um sozusagen Israel einen entscheidenden Schlag versetzen zu wollen, nämlich ihnen die Erwählung zu rauben. In diesem Zusammenhang geht es um die sogenannte Ersatztheologie. Ihr kennt ja das alles, wo die Christen aus den Nationen sagen, ja, weil ihr Juden Jesus nicht angenommen habt als euren Messias, deswegen seid ihr von Gott verurteilt und verdammt und Gott hat seine Wahl aufgehoben. Das war der letzte Punkt in eurem Ungehorsam. In eurer Rebellion, ihr habt immer die Propheten, alle Propheten sozusagen verfolgt und getötet und der Letzte war sein Sohn, der Sohn Gottes. Und den habt ihr umgebracht und jetzt reicht's Gott. Und darum seid ihr nicht mehr das auserwählte Volk, sondern wir, die Kirche aus den Heiden. Wir, die Kirche aus den Nationen, übernehmen nun die Erwählung, die Gott eigentlich unwiderruflich und für ewig auf Israel gelegt hat. Und ihr Lieben, das hatte zur Folge, dass man nun alles, was in der Bibel über das Volk Israel ausgesagt wurde, vor allem die Verheißungen, die auch mit der Zukunft betreffen, dass die alle nun Israel weggenommen wurden, und man hat sie auf sich selber bezogen. Alle Verheißungen gelten jetzt nicht mehr Israel, denn es ist verdammt, sondern sie gehören uns, der Kirche. Das führte letztlich zu einer bestimmten Auslegungsmethode innerhalb der Kirche. Man hat sich mehr und mehr abgewandt von einer historischen, wörtlichen Auslegung der Bibel, und hat sehr stark eingeführt, dass was man allegorische Bibelauslegung meint. Das heißt, dass das, was hier in den Worten der Bibel gesagt, das ist eigentlich nicht wörtlich gemeint, sondern es ist ein Bild für eine andere Realität, für eine andere Wirklichkeit. Also, wenn von dem Land Israel die Rede ist und dass Gott sein Volk ein Land gegeben hat, nämlich das physische Land Israel, dann würde in der allegorischen Überlegung das so heißen, ja, es ist, nachdem ja Israel nicht mehr unter dieser Verheißung steht, dass es ein Land besitzt und dass es ein Land ist, das für ewig dem Bund mit Israel zugesprochen ist, dann wird daraus das verheißene Land der Kirche. Das verheißene Land der Kirche ist einfach ein Bild für das geistliche Erbe, das verheißene Erbe, das Gott der Kirche gegeben hat. Das Land ist nicht mehr ein physisches Land, sondern es ist ein geistliches Erbe, das man nun auf die Kirche übertragen muss. Also überall, wo steht Land, wird es nicht physisch gesehen als das geografische Land Israel, sondern als ein Bild, als eine Metapher, als eine Allegorie auf ein geistliches Erbe. Wenn es heißt, dass Israel wieder gesammelt wird aus allen Nationen und in ein Land, in ihr Land geführt, dieses verheißene Land, dann ist das nicht eine Sammlung, eine physische Sammlung von Israel, denn das ist vorbei, das hat sich erübrigt, sondern es ist ein Bild für die Kirche, nämlich, dass die Kirche eintreten wird mehr und mehr in die Fülle dessen, was Gott für sie vorbereitet hat. Es wird gesammelt in die Fülle hinein. Das messianische Friedensreich, das verkündet wird, ist nicht mehr ein irdisches Reich, das der Messias in Israel mit dem Volke Israel gemeinsam über die ganze Welt ausrichten wird, sondern das messianische Friedensreich ist ein Bild für die Vollendung der Kirche in Jesus. Und in der leben wir jetzt schon. Viele Christen denken, das tausendjährige Reich, das hat jetzt schon begonnen. Wir leben schon mehr und mehr in dieser Fülle. Und so weiter und so weiter. Jetzt könnte man viele Beispiele finden, wo man die Bibel allegorisch auslegt, in dem Sinne, dass alles, was physisch auf das Volk Israel, also real, geschichtlich auf das Volk Israel und auf das Land Israel ausgesprochen wurde, dass man das geistlich deutet auf die eigene Kirche. Und damit hat Israel nach dieser Theologie, die es auch heute noch viele Christen haben, hat heute keine Bedeutung mehr. Die Folge dieser Enterbung ist, wir sind jetzt das auserwählte Volk, die Juden sind es nicht mehr, sie haben es verwirkt. Und deswegen sind sie nicht nur nicht mehr das auserwählte Volk, sondern sie sind sogar von Gott verdammt. Das ist noch ein Stückchen mehr. Sie sind sozusagen kollektiv eigentlich verdammt. Ja, Einzelne werden sich vielleicht bekehren und dann in die christliche Kirche übertreten, aber als Kollektiv sind sie verdammt und werden sozusagen von Gott gerichtet und werden ihre Strafe in der Hölle verbringen. Das ist die Theologie der Kirche. Wenn ihr in den wieder Neustädter Dom geht, dann findet ihr auf der linken Seite ein Fresko aus dem 12. Jahrhundert. Da ist diese Theologie wunderbar gezeichnet in Bilder. Da findet man das Weltgericht dargestellt. Und in der Mitte ist Gott Vater. Auf der linken Seite ist Jesus, die Heiligen der katholischen Kirche oder die Geretteten, die durch Jesus in die ewige Seligkeit geführt werden. Und auf der anderen Seite findet man die Verlorenen, die in die Hölle geführt werden. Und die als Verlorener gezeichnet werden, haben einen dicken Strick um den Hals. Und am Beginn dieses Zuges, dieser Prozession in die Hölle, da sind dämonische Gestalten, drachenähnlich, mit aufgesperrtem Maul, die nun sozusagen darstellen, wie nun die Verlorenen geradezu von den Dämonen verschlungen werden. Und da ist ein Drache, der hat einen riesen aufgesperrten Maul und genau vor diesem Maul sind gezeichnet zwei Juden. Es sind insgesamt vielleicht 5 Personen in diesem Bild, davon sind 2 Juden. Sie werden gekennzeichnet mit den spitzen Hüten, die man im Mittelalter waren, das typische Kleidung von den Juden. Also die am meisten verdammt sind, direkt im Rachen der Drachen, sind die Juden. Also wenn der zuschnappt, dann hat er die beiden Köpfe der Juden. Das heißt, hier ist eine kollektive Verurteilung des Volkes Israel in einer Weise, die eben wirklich sozusagen erstaunlich ist. Nun, das heißt, heute hat Israel keine Bedeutung. Deswegen können sich Christen auch im heutigen Nahostkonflikt nicht für Israel einsetzen. Es hat ja keine Bedeutung mehr. Eigentlich gehört ja das Land gar nicht ihnen. Sie haben es ja verwirkt. Für die Christen ist Israel, für viele Christen ist Israel nur mal eine Pilgerstätte. Wenn ihr mal viele Pilger, die nach Israel fliegen, fragt, warum sie dorthin gehen, dann werdet ihr nicht sehr viel finden über, ja, weil Israel heute in den Augen Gottes noch eine große Bedeutung hat und weil Gott mit Israel heute noch und in der Zukunft seine Heilsgeschichte vollenden wird. Und er braucht dieses Israel. Nein, man sagt, ja, das ist der Platz, wo die Väter gegangen sind und wo Jesus gegangen ist. Nur die Pilgerstätten sind interessant. Aber das heutige Israel hat keine Bedeutung mehr. Deswegen gibt es auch unter vielen, vielen Christen überhaupt keine Unterstützung in diesem Nahostkonflikt, weil man überhaupt nicht versteht, dass es hier um einen geistlichen Krieg geht, denn Israel ist abgeschrieben von Gott her. Wir sind jetzt die Eigentlichen. Es gibt sogar diese Idee, dass Jerusalem eben auch nicht Israel gehören soll, sondern der internationale Staat. Allen Religionen, die da irgendwo eine Rolle spielen, ja, die Juden auch ein bisschen, aber auch die Christen, denn das ist ja das Land Jesu und natürlich die Moslems und so weiter, jeder soll da seinen Kuchen haben an dieser Stadt. Ein völliges Unverständnis über die Erwählung Israels. Es geht um den Kampf um die Erwählung. Und die Christen waren die ersten, die in einem unglaublich deutlichen Ausmaß sozusagen Israel die Erwählung streitig gemacht hat und ist hochverantwortlich für das. Da ist noch viel Buße zu geschehen, was da sozusagen, wie sich da die Christen von dem Satan auch missbrauchen haben lassen. Aber ihr Lieben, es geht ja weiter. 600 Jahre später entsteht der Islam. Und im Islam passiert nun genau dasselbe wie bei den Christen, vielleicht sogar noch schlimmer. Mohammed, der Begründer des Islam, hatte im Laufe der Jahre viele Offenbarungen. Ist auch eine Offenbarungsreligion. Die Frage ist nur, woher diese Offenbarungen stammen. Aber in diesen Offenbarungen, ihr Lieben, hat sich dem Mohammed Allah offenbart, als der einzige, alleinige Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde. Allah, einer, der früher von den 365 Gottheiten in der Kaaba, das ist dieser heilige Stein in Mekka, in Saudi-Arabien, der dort verehrt wurde von den arabischen Stämmen. Er war zwar damals schon einer der wichtigsten Götter, einer von 365 Göttern, aber durch die Offenbarungen, die Mohammed hatte, wurde Allah zum Hauptgott und dann zum alleinigen Gott, wo auch Mohammed dann auch die anderen Götter, die man an der Kaaba verehrt hat, abgelehnt hat. Der hat auch in seinen eigenen Volksschwierigkeiten gehabt deswegen. Aber nun was Wichtiges, ihr Lieben. Wenn Allah der alleinige Gott des Himmels und der Erde ist, dann tritt er sofort in eine Konkurrenz mit Jahwe, dem Gott Israels. Dem Gott, der sich offenbart hat, Abraham, Isaak, Jakob, Mose und letztlich durch Jesus kommen auch die Christen jetzt wieder ins Spiel. Das heißt, das, was Mohammed, ich verkürze das jetzt ein bisschen, und vereinfache es, was Mohammed nun tun musste und auch getan hat, war, dass er nun die ganze Geschichte Gottes mit Israel von Abraham an zurückislamisiert hat. Nicht nur bis Abraham, sondern zurück natürlich bis Adam und Eva. Das heißt, in der Lehre des Mohammed, des Islam, sind die ersten Moslems Adam und Eva. Denn sie haben ja Allah gedient. Er ist ja der Schöpfer. Diese Religion von Allah und den Moslems musste ja nicht erst im 6. Jahrhundert erfunden werden, sondern eigentlich gab es sie schon immer. Von Adam an waren alle Moslems Diener dieses einen einzigen Gottes. Und Abraham und diese ganze Geschichte, die nun mit Abraham beginnt, auch Abraham diente natürlich nicht Jahwe, dem Gott Israels, sondern Allah. Und nun finden wir im Koran und in den vielen anderen Schriften, wie Mohammed und wie der Islam sozusagen, diese gesamte Geschichte des Alten Testamentes ja mit dem Neuen Testament eingeschlossen sozusagen umdreht und verislamisiert. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Jesus waren alle Moslems. Versteht ihr? Anhänger des Allah. Und darum, ihr Lieben, sagt der Islam, ja, die Juden, die das Buch geschrieben haben, haben die Geschichte verfälscht. Was sie eigentlich getan haben, werfen sie nun Israel vor. Sie haben vieles missverstanden und verfälscht. Denn die eigentlich wahre Religion ist natürlich der Islam, der schon von Abraham beginnt, von Adam beginnt. Und natürlich ist dann nicht der Verheißungsträger nach dem Abraham der Isaak, sondern der Ismael. Und nun geht die Geschichte, die von Mohammed ausgeht, weiter und sagt, ja, Abraham hatte von Allah den Auftrag, den Ismael zu töten, nicht den Isaak. Das ist eine Geschichtsfälschung der Juden. Abraham bekam dann nachher von Allah den Auftrag, dass er mit seinem Sohn Ismael, dass er nach Saudi-Arabien geht. Finden wir nicht in der Bibel, ja? Das ist jetzt Koran und das sind die Schriften des Koran. Dass er nach Saudi-Arabien zieht und dort in Saudi-Arabien hat Abraham mit Ismael war ein kleiner Bub nicht noch damals in dieser Geschichte, hat nun in Saudi-Arabien das Heiligtum der Araber und der Moslems gegründet. Die Kaaba, der heilige Stein, dieses Gebäude dort um den Stein, das hat Abraham gebaut. Übrigens schon Adam hat dort eine Kultstätte für Allah gebaut. Und er hat es sozusagen dort an dieser Stelle in Saudi-Arabien hat Abraham dann auch gelebt viele Jahre mit seinem Sohn und der Hagar, diese ägyptische Magd. Und dort hat er auch, und die wird beschrieben, diese Prophetie, eine Prophetie bekommen. Und diese Prophetie geht in die Richtung, dass aus den Nachkommen von Abraham und Ismael ein Volk entstehen wird, das arabische Volk, und aus diesem Volk heraus wird Gott seinen Bevollmächtigten und Gesandten, Klammer Messias, hervorbringen. Und das war nach der Auslegung des Mohammed er. Das heißt, schon Abraham hat eine Prophezeiung gegeben, dass aus den Nachkommen des Ismael ein Gesandter, ein Prophet aufstehen würde, der nun sozusagen die letzte und tiefste Offenbarung ausspricht über dem, was die wahre Religion Israels ist. Aber natürlich auch die andere Linie, also die jüdische Linie von Abraham über Isaak, über Jakob und alle diese anderen, ist auch eine muslimische Linie, natürlich. Und nun ist das Entscheidende. Mohammed sagt, der Koran lehrt, Allah hat im Laufe der Jahrhunderte viele, viele muslimische Propheten. Also, alle die wir in der Bibel finden, ja, muslimische Propheten. Hat er zu dem Volk Israel gesandt. Zum Beispiel Mose, ist einer der größten Propheten im Zusammenhang mit dem Islam. Und er hat sie hingeschickt zu dem Volke Israel, diese muslimischen Propheten, um dem Volk Israel mitzuteilen, dass sie, die Juden, eigentlich von Allah erwählt sind, dass sie das erwählte Volk sind als ein Beispiel. Wenn sie die Gebote Allahs einhalten, dann würden sie sozusagen ein Zeuge sein für Allah. Aber das Volk Israel hat die muslimischen Propheten abgelehnt, verfolgt, sogar getötet, bis hin zu Jesus. Darum, jetzt kommt wieder die klassische Ersatztheologie des Islam, darum hat Gott dieses Volk verworfen und hat am Ende der Zeit, also zur Zeit des Mohammed dann, den eigentlichen Propheten hervorgebracht und hat nun die Anhänger dieses Propheten zum auserwählten Volk berufen. Weil Israel seine Erwählung verpasst hat, das sind ähnlich wie die Ersatztheologie wie bei den Christen. Hört ihr das? Deswegen, weil sie den muslimischen Propheten nicht gehorcht haben und ungehorsam waren und so weiter, hat Gott nun dieses Volk der Juden verworfen. Es war eigentlich gedacht, dass es auserwählt ist. Und die Juden, die das ja so geschrieben haben in ihrem Buch, die haben das jetzt verfälscht. Ja? Und jetzt aber, seit Mohammed, sind die Anhänger des Mohammeds das auserwählte Volk. Und das heißt nun, und das ist jetzt wichtig, deswegen hat nun Gott, Allah, das Volk Israel den Moslems anheimgestellt zur Züchtigung und zum Gericht. Das ist eine wichtige Sache. Nach dieser Vorstellung ist Israel als verworfenes, verdammtes Volk den Moslems gegeben, anvertraut, dass die Moslems es züchtigen und im Namen Allahs das Gericht über Israel vollziehen. Merkt ihr den Hintergrund des Nahostkonfliktes, der geistliche Nahostkonflikt sozusagen? Das ist Lehre des Islam. Aber darüber redet man natürlich nicht. Das bedeutet, es ist ganz klassische Ersatztheologie. Und das hat natürlich einen großen Zusammenhang nun nicht nur mit dem Volk Israel, also mit den Juden, die nun freigegeben werden, auch vom Islam, dass man sie tötet, dass man sie verfolgt im Namen Allahs, weil sie ein verdammtes Volk sind, nicht weil es die Willkür der Moslems wäre. Ich rede von einer Religion, ich rede nicht von den Menschen, den Moslems. Die sind verführt in dem Sinne, darf ich das so sagen. Gegen sie dürfen wir nicht zornig sein. Sie müssen wir lieben, dass es nur nicht missverstanden wird. Ich rede jetzt von einer Religion und von etwas, was vom Feind Gottes hervorgebracht worden ist, das auch von den Moslems dann wiederum sozusagen dem Volke Israel seine Erwählung abgesprochen wird. Und dort, wo die Erwählung abgesprochen wird, ist es nicht weit zur Auslöschung dieses Volkes. Es ist nicht nur abgeschrieben, sondern man hat sozusagen die Aufgabe, es auszulöschen. Endlösung Israels, der Judenfrage. Das war nicht nur bei Hitler, sondern das gibt es natürlich auch beim Islam. Endlösung der Judenfrage. Und ihr Lieben, darum ist es wichtig, dass man versteht, dass für den Islam natürlich auch das Land Israel und ganz besonders die Stadt Jerusalem eine ganz große Bedeutung gewonnen hat durch diese Theologie. Ihr Lieben, das Land Israel und vor allem Jerusalem aus zwei Gründen. Das Land Israel und besonders Jerusalem ist der Ort, das Land, in dem die muslimischen Propheten gewirkt haben. Das heißt, es ist ein Land von Gottes Offenbarung, aber von Gottes Offenbarung des Allah. Und überall dort, wo diese Propheten gewirkt haben, die muslimischen Propheten gewirkt haben und sozusagen der Islam ausgerufen wurde, das ist Land, das dem Islam gehört. Das ist Land, in dem die Muslime, eine muslimische, islamische Herrschaft aufgerichtet werden muss. Dort muss der Gott Allah und seine Gottesgesetze bis hin zur Scharia aufgerichtet werden. Das heißt, das Land Israel von Anfang an, schon von Abrahams Seiten, gehörte dem Islam. Auch wenn er als Islam erst offenbar wurde, dann 600 Jahre nach Christus, als dann Mohammed kam. Aber das ist ja alles zurückislamisiert. Das heißt, der Anspruch, den der Islam auf das Land Israel hat, ist ein religiöser Anspruch. Es ist unser Land. Es ist das Land, wo die Propheten, die islamischen Propheten gewirkt haben. Bis hin zu Jesus, der ja auch ein islamischer Prophet gewesen ist, der dort gewirkt hat. Und der zweite Grund, ihr Lieben, ist, warum gerade Jerusalem so ein wichtiger Ort ist, weil an dieser Stelle, und ich sage das jetzt einmal so, musste ja Mohammed eine eigene Gottesoffenbarung haben, um sich auszuweisen, dass er auch ein muslimischer Prophet ist. Das heißt, es wird in Jerusalem eine Vision, eine besondere geistliche Erfahrung, die der Mohammed gemacht hat, nach Jerusalem projiziert, obwohl sie dort nicht stattgefunden hat. Man hat erst 80 Jahre nach dem Tod von Mohammed dieses Ereignis nach Jerusalem verlegt, um diesen Anspruch auf Jerusalem sozusagen deutlich zu machen. Es geht hier um eine Erwähnung in einer bestimmten Sure auch, wo es heißt, dass der Mohammed in einer nächtlichen Reise mit einem Pferd, das Flügeln hatte, dass er versetzt wurde oder geritten ist in der Nacht zu einem weit entfernten Ort oder zu einer weit entfernten Gebetsstätte. So heißt es dort. Nun, niemand in der Originalzeit, wo das geschrieben wurde, hatte angenommen, dass das Jerusalem wäre, weil es zu dieser Zeit auch gar keine Bedeutung hatte für die Moslems in irgendeiner Weise. Sondern man hat das alles Mögliche ausgelegt, nur nicht das. Okay. Und nur die nächtliche Reise ist wichtig. Diese nächtliche Reise führte also den Mohammed an eine weit entfernte Stätte. Später wurde sie als Jerusalem dann lokalisiert, nämlich genau auf den Tempelberg. Und dort hätte Mohammed dann, das stimmt sicher auch, das ist eine Vision, die er gehabt hat, die ist nicht abzustreiten, nur die Frage ist, von woher kommt die Vision, hatte er eine Entrückungserlebnis. Er ist mit dem Engel Gabriel in den Himmel entrückt worden, von einem bestimmten Platz aus, nämlich von dieser weit entfernten Gebetsstätte. Und auf dieser Reise wurde begleitet von dem Engel Gabriel. Und er wurde durch die sieben Himmeln, nach diesem islamischen Bild gibt es sieben Himmel, auch im Judentum gibt es diese Vorstellung von sieben Himmeln, gibt es auch andere noch von 13 Himmel oder mehr, das ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall ist der Mohammed durch alle die Schichten des Himmels hindurch geführt worden, bis er letztlich dann eine direkte Offenbarung mit Allah hatte. Aber was wichtig war bei dieser Offenbarung, bei dieser Himmelfahrt, war, dass er auf seiner Reise hin in das eigentliche Heiligtum, dort wo Allah sozusagen im Lichte ist, er hat Allah nicht direkt gesehen, aber das ist dieses Licht, von dem er berichtet hat, und dass er mit ihm gesprochen hat. Aber was wichtig war, war, dass Mohammed auf dieser Reise in allen verschiedenen Abteilungen des Himmels ist er den muslimischen Propheten vor ihm begegnet. Sogar dem Adam, Abraham, Josef, Mose, ganz wichtig, ja. Sogar Jesus ist er in einem unteren Schichte vom Himmel irgendwo begegnet. Und, ihr Lieben, alle diese Propheten, denen er begegnet ist, und zwar beim Aufstieg und beim Abstieg, die haben bestätigt, dass Mohammed das Haupt aller Propheten ist. Versteht ihr? Er ist der Wichtigste, der Höchste. Sie haben ihn gleichsam eingesetzt. Du bist das Haupt. Mehr, größer, wichtiger, bedeutender als alle anderen Propheten vorher. Also die muslimischen Propheten, die jüdischen Propheten, ist sogar viel, viel mehr als Jesus. In der Begegnung mit Allah, da hat Allah ihm gesagt, dass er möchte, dass das Volk, seine Nachkommen, seinen Anhänger, also die Moslems, dass sie als Ehrerbietung Allah gegenüber 50 Mal am Tag beten müssen. 50 Mal am Tag. Und nachdem Mohammed dann sozusagen diesen siebenten Himmel verlassen hat, musste er wieder durchgehen durch die verschiedenen Himmel. Und da ist er dem Mose wieder begegnet. Und Mose hat ganz neugierig den Mohammed gefragt, ja, was hat denn Allah zu dir gesagt? Und er sagt, ja, 50 Mal sollen wir am Tag beten, also alle die Moslems, die Anhänger des Islam von Allah. Und da hat Mose zu ihm gesagt, oh weh, das werden sie nie schaffen. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, von meinem Volk, also den Juden, ja, die so halsstarrig waren und so weiter, das werden sie nie schaffen. Geh zurück zum Chef, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja. Geh zurück zu Allah und bitte ihn um eine Reduktion, dass Gott nicht so viel verlangt. Na gut, er geht wirklich zurück. Das ist eine Beschreibung dieser Geschichte, eine islamische Beschreibung dieser Himmelfahrt. Mohammed geht zurück und Allah sagt, okay, nicht 50 Mal, sondern 40 Mal. Ich erlasse euch 10 Gebete am Tag. Und wie er dann zurückkommt, begegnet er noch einmal dem Mose. Und dann sagt er, na, hat Allah etwas nachgelassen? Und er hat gesagt, ja, nur mehr 40 Mal am Tag müssen wir beten. Und der Mose war immer noch entsetzt und hat gesagt, das ist viel zu viel. Sie schaffen ja auch 40 Mal nicht. Geh wieder zurück und bitte um Reduktion. Und das geht wirklich so mehrere Male, bis dann sie sich einigen, Allah und Mohammed auf 5 Mal. Ihr wisst, einer der Säulen des Islam sind die 5 Gebete am Tag, ja, wo sie sich beugen müssen. Nun, nachdem er 5 Mal gesagt hat, kommt er wieder bei Mose vorbei. Und der Mose ist immer noch nicht zufrieden. Und sagt, das ist auch noch zu viel. Stell dir mal vor, 5 Mal am Tag, ihr ganzes Leben lang, sozusagen Gebetszeiten einzuhalten. Aber Mohammed, sagt dann zu ihm, nein, ist genug. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich akzeptiere es. Denn Gott hat mir gesagt, dass wenn sie 5 Mal beten, dann ist das in den Augen Gottes so viel, wie wenn sie 50 Mal beten würden am Tag. Und damit ist es beschränkt auf diese 5 Mal. Mohammed hat also sozusagen diese, und dann ist er wieder zurück, ist wieder auf sein Pferd gestiegen und zurück dann nach Saudi-Arabien, wo der Ausgangspunkt der ganzen Reise gewesen ist. Und ihr Lieben, was ich damit sagen möchte, ist, dass hier sozusagen von dem Islam her genau diese Geschichte, diese Himmelfahrt in den Himmel und diese Begegnung mit Allah, die ist nachträglich nach Jerusalem verlagert worden. Ihr Lieben, im Jahre 632 ist Mohammed gestorben. Im Jahre 637 haben die Araber den Nahen Osten eingenommen. Und das heutige Israel kam unter die arabische Herrschaft für einige Zeit. Dann kamen die Kreuzritter und so weiter und dann löste sich ab das durch die Osmanen und so. Und dann Im Jahre, also 637, 38 war dann Jerusalem erstmals unter sozusagen einer muslimischen Herrschaft. Aber in Jerusalem gab es keine muslimischen Heiligtümer. Dann gab es einen Omar, einen Kalifen sozusagen, der dort in Jerusalem das Sagen hatte. Und der hatte dort dann zwei riesige muslimische Bauten in Jerusalem errichtet, die zu den größten Bauwerken der islamischen Welt gehören. Und das erste war die Omar-Moschee, also es ist eigentlich keine Moschee, sondern eine Gedenkstätte. Und dieser Felsendom, ja, 688 bis 91 ist der gebaut worden. Und dort ist sollte eine Erinnerungsstätte sein an die nächtliche Himmelfahrt des Allah. Und das ist genau gebaut über einem Stein auf dem Tempelplatz. Übrigens, das ist genau der Ort, wo viele hunderte Jahre vorher die Bundeslade Gottes stand. Dort steht jetzt ein islamisches Heiligtum und von dort aus auf diesem Felsen, das ist auch der Felsen, wo im Alten Testament der Abraham den Isaak opfern sollte. Nach islamischer Version Abraham den Ismael opfern sollte. Genau über diesem Felsen hat man diesen Felsendom. Deswegen heißt er ja auch Felsendom. Und dann, einige Jahre später, 715, wurde die Al-Aqsa-Moschee gebaut. Und Al-Aqsa heißt die weit entfernte. Also als eine Erinnerung daran, an diese Sure aus der Sure 7 irgendetwas, wo steht, dass Abraham sozusagen, dass Mohammed durch eine nächtliche Fahrt sozusagen gen Himmel gefahren ist, und zwar zu einer weit entfernten Stätte. Weit entfernt heißt Al-Aqsa. Und in Erinnerung daran, um deutlich zu machen, das war der Ort, von dem aus dann diese Himmelfahrt stattgefunden hat, um das deutlich zu machen, ist sozusagen die Al-Aqsa-Moschee gegründet worden und wurde dann zum eigentlich jetzt dem zweitwichtigsten Heiligtum des Islam. Ihr Lieben, klassische Ersatztheologie. Auf dem Boden, wo Israel mit Gott seinen Bund festgemacht hat durch den Tempel und Gott gesagt hat, hier will ich wohnen in meinem Volk. Um deutlich zu machen, ihr seid mein auserwähltes Volk. Und der Tempel war das größte Zeichen der Erwählung. Genau auf dem Platz. Genau auf dem Platz. Ihr Lieben, haben die Moslems ihr Heiligtum gebaut, um deutlich zu machen, nein. Ihr seid nicht mehr das auserwählte Volk, ihr Juden, wir sind es jetzt. Es geht um den Kampf der Erwählung, sichtbar mit Zeichen. Jedes Mal, wenn man den Felsendom anschaut oder die Al-Aqsa-Moschee, muss man wissen, das ist ganz bewusst dorthin gebaut worden. Das ist eine religiöse Stätte, um zu sagen, das ist nicht nur ein schöner Platz dort, sondern es ist Ersatztheologie. Das heißt, Israel wurde enterbt, ihr seid es nicht mehr, so wie die Christen es gesagt haben. Jetzt sind wir das auserwählte Volk. Und die Juden sind diesem neuen auserwählten Volk übergeben zur Züchtigung und zum Gericht. Übrigens, als der Omar, der diese Omar-Moschee oder Gedenkstätte gebaut und die Al-Aqsa-Moschee gebaut hat, diese beiden Gedenkstätten bauen wollte, hatte der Bischof von Jerusalem, es war ja zuerst unter byzantinischer Herrschaft, also christlicher Herrschaft, Israel, und ist ja dann von den Arabern eingenommen worden. Ja, also zuerst haben die Ostkirche, die Ostchristen sozusagen von Konstantinopel aus über dieses Gebiet regiert. Das heißt, es waren dort auch Christen, orthodoxe Christen in diesem Sinne. Und der Bischof von Jerusalem hat dem Omar diese Stätte übergeben. Und zwar eine Stätte, die sie selber, jetzt hört das bitte genau zu, die sich selber als einen Abfallhaufen benutzt haben. Die Christen haben diese Städte zu einem Abfallhaufen umfunktioniert. Er wurde ja zerstört, der Tempel, durch die Römer, wisst ihr, 70 und dann noch einmal 135. Und die Christen haben genau diese Städte auch sozusagen entweiht, indem sie eine Abfallstätte gemacht haben, um zu sagen, eure Berufung und Erwählung ist zu Ende, ist nur mehr Abfall. Und dann kommen die Moslems und setzen sich drauf. Eine zweite Ersatztheologie. Und ihr Lieben, darum, weil nun dieser Ort Jerusalem sozusagen in einer zweifachen Weise für den Islam eine Bedeutung hatte, theologisch gesehen, praktisch gesehen nämlich nicht, ihr Lieben, das ist nämlich sehr interessant, dass Jerusalem für den Islam als Religion immer nur dann interessant wurde, wenn es irgendetwas politisch zu holen war, wenn ich einmal so sage. Wie die Umarmmasche gebaut wurde, wurde sie sozusagen hochstilisiert zu dem zweitgrößten oder drittgrößten nach Medina noch Heiligtum Islam. 20, 30, 40 Jahre später, was bedeutungslos. 100 Jahre später ist die Umarmmasche eingefallen. Also, das hat man sich nicht mehr gekümmert drum. Viele Jahrhunderte hat sie wirklich, also in praktischer Weise keine Bedeutung, das ist das Eigenartige. Aber ihr Lieben, in dem Moment, wo die Juden kamen, 20. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, ist das alte, die alte Theologie, von der ich jetzt gesprochen habe, wieder präsent geworden, heraufgekommen. Plötzlich ist Jerusalem wieder zu der wichtigsten, zweitwichtigsten muslimischen, islamischen Stadt geworden und man verteidigt es bis zu den Zähnen, bis zum Tod. Ihr Lieben, es ist wirklich so. Vor allem seit 1967 hat ja dann in dem sogenannten Sechstagekrieg Israel, nachdem es 1948 gegründet wurde, hat es 1967 auch die Oberhoheit über Jerusalem bekommen. Hat ja dann auch Jerusalem eingenommen und die Westbank und Gaza und so weiter. Und vor allem in der Zeit, vorher waren die Juden ja dort nicht, durften ja nicht sozusagen, war es keine jüdische Stadt. Aber dann, als die Israelis dann ganz Jerusalem, nicht nur den Westteil, sondern auch den Ostteil und der Tempelplatz ist im Ostteil von Jerusalem, eingenommen hat, ganz besonders dann, kam sozusagen diese alte Theologie in einer Vehemenz zum Ausdruck, die man gar nicht beschreiben kann. Das ist unser angestammter Platz, der gehört uns. Wie die Juden kamen, hat man wieder gesagt, er gehört uns vorher. Also wie die Juden dann nicht so, als zumindest nicht regierten dort, war es nicht so wichtig. Aber jetzt kamen die Juden wieder. Jetzt beginnt der Kampf. Und ihr Lieben, weil Israel jetzt nicht mehr aus diesem Land hinaus wird, und auch von Gottes Seite her, wird Israel nicht mehr aus diesem Land vertrieben werden. Jetzt wird sich der Kampf um Jerusalem zuspitzen wie nie zuvor in der Geschichte. Weil jetzt wird dieser Kampf zu Ende geführt, der Erwählung. Wer ist das auserwählte Volk? Wer steht diesem Volk zur Seite? Die Treue Gottes sozusagen ist jetzt irgendwo gefragt und am Spiel. Und ihr Lieben, dieses Sprechen über das Land Israel und über die Stadt Jerusalem, ganz besonders über den Tempelberg, das ist eben etwas, was im engsten Zusammenhang steht mit dem Verständnis des Islam, das einmal mehr hervorgehoben wird. Manchmal ist es eigentlich dann nicht so wichtig. Aber jetzt, wo Israel dort ist, ist es wieder sehr wichtig, dass dieses Land als Ganzes beansprucht wird, als unser Land. Ihr Lieben, es ist heiliger Boden. Ganz Israel, es ist der Boden der islamischen Patriarchen, sprich jüdischen Patriarchen und Propheten. Es ist der Boden Jesu, des islamischen Jesu, Isa, und so weiter und so fort. Und es ist der Boden der Gottesoffenbarung von Mohammed. Deswegen ist es unmöglich für den Islam, es ist unerträglich, für den Islam, dass dieses Land unter jüdischer Herrschaft steht. Versteht ihr? Es ist unerträglich. Das ist Religion, die dahinter steht. Dass dort ein Volk, das Volk, nun regiert auf diese Stätte, die dem Islam so heilig ist, dass ein Volk jetzt dort regiert, das von Gott verdammt wurde. Und das sogar den Moslems übergeben wurde, dass sie es richten sollen. Deswegen tötet die Juden. Und ihr Lieben, darum müssen wir verstehen, in dieser Auseinandersetzung geht es eigentlich gar nicht um die Dinge, die sozusagen vordergründig immer wieder in der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Parteien Israel und den Palästinensern und der Hamas und so weiter immer geht. Es geht nicht um die Flüchtlingsfrage. Natürlich geht es auch um die Flüchtlingsfrage, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um die Siedlungen, die man im Westjordanland von Israel baut und wo sie alle sagen, das ist der Grund für das Hindernis für den Frieden. Es geht auch gar nicht, ihr Lieben, das muss man sich auch bewusst machen, es geht nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Ihr Lieben, der Islam und die von ihm, von diesem Islam geprägten Palästinenser, das sind ja nicht alle. Es gibt ja auch eine andere Gruppe, aber die haben das Sagen. Die vom Islam geprägten Gruppe sind gar nicht interessiert an einem eigenen Land. Warum? Sie wollen das ganze Land. Ihr Lieben, als 1948 Israel entstanden ist, da hat ja die UNO eine Aufteilung dieses britischen Mandates sozusagen deutlich gemacht. Ein Teil soll in Israel ein jüdischer Staat werden und ein Teil ein arabischer Staat. Ein arabischer Staat, genau um das es jetzt geht. Die Araber haben abgelehnt. Die Juden haben sofort zugesagt. Die Araber, sie waren gar nicht interessiert. Sie waren nicht einmal interessiert daran, einen eigenen Staat zu gründen, als Israel dann wirklich einen Staat hatte und 1948 ein selbstständiges Volk waren und die sogenannte Westbank, dort wo sie ihren Staat haben hätten können, nun nach Jordanien annektiert wurde oder der Gazastreifen nach Ägypten. Nicht einmal da haben die Palästinenser gesagt, wir wollen unseren eigenen Staat. Keine Rede. 1967. Das war der Sechstagekrieg. Das ist dieser schlimme Krieg für die Palästinenser sozusagen, da ist diese Westbank und der Gazastreifen nach Israel gekommen. Es gehört jetzt noch nicht Israel, aber es ist unter israelischer Herrschaft. Jetzt erst, seit 1967 gibt es den Schrei, wir wollen einen eigenen Staat. Sie wollten das nie früher. Aber ihr Lieben, dieser Schrei nach einem eigenen Staat aus muslimischer Sicht ist ja sozusagen nur die Vorstufe für einen zweiten Schritt. Wenn wir schon nicht das ganz Israel bekommen, dann wollen wir zumindest einen Anfang, eine erste Anleihe sozusagen von diesem Land haben. Und in Wirklichkeit geht es ja darum, ganz Israel zu bekommen. Und dieses Land, das jetzt zur Diskussion steht, muss natürlich Jerusalem zur Hauptstadt haben. Das darf nicht Ramallah sein oder irgendwas anderes. Nein, Jerusalem, das sind die religiösen Gründe, die dahinter stehen und so weiter und so fort. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und dieser Konflikt, ihr Lieben, besteht darin, und das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, von radikal islamischer Sichtweise, so muss ich das jetzt sagen, ja, geht es nie darum, dass die Araber und die Israelis in Frieden, in einer Koexistenz miteinander wohnen. Das ist nicht islamisches Gedankengut. Sondern es geht immer nur darum, Israel auszulöschen. Hört das bitte recht. Das ist das, was die Welt nicht versteht, weil sie auch im Hintergrund nicht sieht. Israel ist ein verdammtes Volk. Der Islam, die Mohammedaner sind jetzt das erwählte Volk und sie beanspruchen dieses Land, denn es ist islamischer Boden. Und auf diesem islamischen Boden können wir nicht eine jüdische Herrschaft tolerieren, auch nicht, wenn nur ein Teil dieses Landes Israel gehört und der andere ihnen. Nein, das ganze Land muss unter muslimische Herrschaft und, was noch, das weitere Ziel ist, diese Juden, die dort leben, müssen ausgelöscht werden. Ihr Lieben, warum schießen die Hamas von Gaza nach Israel wahllos? Sie wissen doch sowieso, dass sie nicht damit Israel unter Druck setzen können, dass sie jetzt mehr erreichen oder was. Die sind ja nicht dumm. Die wissen ja auch, dass das keine Chance ist, damit Kriege zu gewinnen. Nein, die eigentliche Taktik ist, wir möchten die Menschen treffen, um ihnen zu sagen, Tod den Juden. Versteht ihr? Das ist ganz eine andere Politik. Sie wollen nicht erreichen, dass sie mit Israel irgendwo in Frieden nebeneinander leben können. Dann würden sie ja nicht die ganzen Gelder, die sie bekommen, dazu verwenden, um Waffen zu kaufen, um Israel zu zerstören. Sondern würden sie ja Gaza aufbauen. Das ist ja nicht die Taktik. Das ist ja nicht in den Köpfen. Das ist ja nicht im Sinne des Islam. Sondern sie machen alles, um Israel zu zeigen, ununterbrochene Nadelstiche oder mehr als Nadelstiche zuzufügen, um die Zivilbevölkerung zu treffen, um zu sagen, ihr die Juden, als Juden, ihr seid unerwünscht in diesem Land, nicht, wir wollen eh friedlich mit euch, gebt uns nur ein bisschen mehr Rechte, tut die Blockade weg und lasst uns leben. Nein, das ist ja nicht der Punkt, sondern es geht darum, deutlich zu machen, Juden müssen getötet werden. Und wenn das passiert, gibt's Jubelgeschrei. Und so weiter und so fort. Dieser ganze Konflikt, der in diese Richtung geht, das ist eine völlig andere Taktik, wie das bei den Israelis ist. Der Netanyahu, okay, letzter Satz, hat sozusagen vor kurzem einen sehr interessanten Satz geprägt. Er hat gesagt, wir beschützen unsere Zivilisten durch unsere Raketen. Die Hamas beschützt ihre Raketen durch ihre Zivilisten. Versteht ihr? Sehr treffender Satz. Das heißt, den Israelis geht es um ihre Bevölkerung. Sie wollen, dass ihr Land in Sicherheit ist und im Frieden leben. Die Hamas, der geht es nicht um die eigene Bevölkerung. Es geht ihnen nicht darum, dass die Bevölkerung hier auferbaut wird. Sie könnten sozusagen ein wunderschönes, wie soll ich sagen, Stadt machen aus Gaza, die blühend ist, ein Paris im Nahen Osten oder ein Singapur im Nahen Osten. Und die Israelis würden ihnen helfen. Aber nein, es geht ja gar nicht darum. Es geht nicht um friedliche Koexistenz. Es geht darum, alles zu tun, alles zu investieren, alles Geld zu nehmen, um Waffen zu kaufen, um Israel deutlich zu machen, wir wollen euch nicht. Euren ganzen Staat wollen wir nicht. Und unsere Devise ist, Tod den Juden. Und ihr Lieben, darum ist dieser Konflikt menschlich unlösbar. Ich habe erst die Hälfte von dem gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen werde ich tatsächlich nächsten Sonntag noch ein bisschen weitermachen, um das abzurunden. Aber es ist mir wichtig, dass wir hier auch verstehen, welche Kräfte da im Werk sind. Übrigens, noch einen letzten Satz. Von Gott her gesehen ist es wirklich so, dass die arabische Bevölkerung, die islamische Bevölkerung nicht verdammt ist. Unser ganzes Mitleid darf den Palästinensern gelten. Die sind wirklich sehr, sehr bemitleidenswert. Die im Gazastreifen und überall anders leben. Die natürlich durch ihre Religion verführt sind, aber viele wollen ja gar nicht ihre Hamas. Es gibt ja viele Beispiele und das Zeugnisse in der vorgehaltenen Hand, verdeckt, wo sogar Palästinenser froh sind, dass die Israelis kommen und die Hamas bekämpfen. Das darf man natürlich nicht sagen, das wäre ein Todesurteil und so weiter und so fort. Aber Gott liebt die Moslems und wir müssen sie auch lieben. Und es gibt Verheißungen, darüber werde ich auch das nächste Mal dann reden, von der Bibel her, wie genau dieses Gebiet, da zwischen Assur und Ägypten und Israel in der Mitte, das wird einmal in besonderer Weise von Gott so geführt werden, dass es ein Gebiet ist, in dem der Gott Israels verherrlicht wird. Und Ägypten wird den Gott Israels anbeten, Assur, Syrien und diese ganzen wird Gott anbeten und in der Mitte Israel. Ist das nicht toll? Das ist die Verheißung. Deswegen dürfen wir nicht mit Hass reagieren. Wir müssen nur verstehen, um was es sich abspielt. und was die internationale Politik natürlich in ihren Überlegungen überhaupt nicht wahrnehmen kann und auch nicht wahrnehmen will. Amen.